Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr dabei seid, heute am 5. April, der ersten Folge im neuen Monat. Und der April ist ja ein ganz besonderer Monat, nicht nur, dass das Wetter einfach macht, was es will, hier in Hamburg zeigt es das gerade ganz demonstrativ in den vergangenen Tagen, sondern der 1. April war zeitgleich mit Ostermontag ein Tag der Aprilscherze und ich kann euch alle beruhigen. Der Swimcast wird auch weiterhin der Swimcast bleiben und nicht zu Aquaticscast werden und genauso bleibt auch der DSV weiterhin der Deutsche Schwimmverband. Auf meinem Instagram-Kanal gab es dazu einen kleinen Scherz, den vielleicht der ein oder andere von euch durchschaut hat und ein kleines Lächeln ins Gesicht getrieben habt, ansonsten vielleicht ein bisschen zum Nachdenken angeregt, denn es lag einfach nahe. Nachdem sich der Weltschwimmverband in World Aquatics umbenannt hat, der Europäische Schwimmverband European Aquatics heißt, auch ein neues Logo veröffentlicht hat, das durchaus ein bisschen fragwürdig ist, weil es sehr schwer leserlich ist. Und mit schwer leserlich hat sich auch der britische Schwimmverband angeschlossen, denn die sonst eher sehr traditionell und konservativ aufgestellten Briten haben sich ebenfalls umbenannt. Statt British Swimming heißt es nun Aquatics GB. Da lag die Frage einfach nahe, wann heißt es beim DSV endlich German Aquatics? Vielleicht hat euch das Logo sogar gefallen, was da aus der Schnelle aus meiner Feder rausgetropft ist. Ja, lasst es mich gerne wissen. So oder so, es war ein kleiner Schmunzler und eine kleine Aufheiterung für alle, die das gesehen haben. Eine kleine Aufheiterung gibt es auch noch an anderer Stelle. Denn vor einigen Wochen war ich Gast im Radio Ginseng und durfte etwas über den Swimcast erzählen. An der Stelle nochmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich dieses kleine, aber feine und durchaus sehr wichtige Projekt dort präsentieren durfte. Ihr erfahrt dort ein bisschen einen Blick oder ihr bekommt einen Blick hinter die Kulissen, was denn so eine Folge entsteht, was so die Gedanken sind, wie ich mich hier so vorbereite und all das, vielleicht auch nochmal einen tieferen Einblick in meine Arbeitsweise hier und auf jeden Fall bekommt ihr zum allerersten Mal einen Einblick in meinen Musikgeschmack, denn ich durfte mir auch ein paar Lieder wünschen. Wer jetzt also die Möglichkeit hat und Interesse hatte, sich das Ganze anzuhören, hat dazu an insgesamt 5 Terminen die Möglichkeit, nämlich am 15., 16., 18., 19. und am 21. April. Am 15., 18. und 21. jeweils um 16 Uhr und am 16. und 19. April wird die Sendung jeweils um 22 Uhr ausgestrahlt. Also notiert es euch im Kalender Radio Ginseng mal kurz suchen in der Google-Suchleiste und dann für die Woche vom 15. bis 21.04. schon mal die Marker setzen. Dort könnt ihr jeweils um 16 oder, wer abends Probleme hat, vielleicht beim Einschlafen, um 22 Uhr meinem Stimmchen und meinem Musikgeschmack lauschen. Das war mir eine große Freude auf jeden Fall, darüber zu erzählen. Genauso wie es mir immer wieder eine Freude ist, wenn wir uns hier am Freitag wieder treffen und mit den aktuellen Geschehnissen aus dem Schwimmsport beschäftigen. Und uns erwarten heute im Großen und Ganzen 3 Themen. Und ich habe mal ein Best-of-Zitate gesammelt, die mir so beim Niederschreiben und beim Vorbereiten in den Sinn gekommen sind. Und da wird es unter anderem darum gehen, dass Eulen keine Schwimmer werden. Wir werden das Schwimmen als Zentralabitur betrachten und Wettkämpfe in der Badewanne beleuchten. Und bevor wir thematisch wirklich einsteigen in die heutige Episode, möchte ich nochmal meinen dicken, fetten Dank an Speedo ausrichten, die das kleine Projekt hier finanziell unterstützen, was mich zum einen ehrt, weil es eine wirklich große und schöne Wertschätzung ist, dessen, was ich hier über den Äther schicke und zum anderen aber auch mich selber ein bisschen stolz macht, weil ich Speedo eigentlich schon immer als die deutlich sympathischere der beiden großen Schwimmmarken empfunden habe und auch mit den Stils und mit den Designs viel mehr connecten konnte. Vielleicht geht euch das ähnlich, schaut mal rein auf der Seite auf speedo.de und dort gibt es nicht nur Schwimmsachen, sprich Badehosen, Badeanzüge, Wettkampfanzüge, sondern auch Schwimmbrillen und Hilfsmittel, Paddles, Poolkicks, Poolboys, es gibt auch Oberteile, T-Shirts und so weiter und so fort. Und von diesen T-Shirts sind jetzt ein paar rumgekommen. Denn wie Peter Fox schon sagte, alles glänzt so schön neu und das Sprichwort heißt, alles neu macht der Mai. Dem schließe ich mich jetzt an und darf demnächst in neuen, freshen Shirts über die Schwimmhallenböden laufen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür an Speedo. Schaut gerne mal auf der Seite vorbei auf speedo.de. Vielleicht findet ihr dort auch etwas, was eurem Geschmack entspricht. Qualitativ gibt's daran überhaupt nichts auszusetzen. Jetzt aber genug der Vorrede. Wir beginnen mit den News der vergangenen Wochen. Wenn wir die Gazetten aufschlagen, das Zeitungspapier auseinanderfalten und einen Blick in das Innere werfen, so lächelt uns eine Meldung an, die dieses Jahr den Sommer etwas früher einläutet und eine liebgewonnene, wenn auch traurige Tradition aufleben lässt. Denn hier oben im Norden in Hamburg tut sich schon wieder was zum Sommer. Es scheint so, als würde die Ära Tobias Müller am Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein, Bundesstützpunkt Schwimmen, ein Ende finden. So hat der DSV auf seiner Homepage veröffentlicht, dass ein neuer BSP-Trainer gesucht wird und das schon zum 1.8.2024. Wer sich jetzt denkt, Mensch, Hamburg, tolle Stadt, da kann man ja auch wunderbar leben und natürlich auch schwimmen und dort an den hiesigen Strukturen etwas tun. Meine viel eher in den hiesigen Strukturen arbeiten, denn der Olympiastützpunkt hier in Hamburg ist wohl, das kann man zu Recht sagen, einer der besten, die es in Deutschland gibt. Der hat noch die Möglichkeit, bis zum 7.4. sich zu bewerben. Das ist ja nicht mehr so wahnsinnig lang, aber vielleicht habt ihr gerade eine Bewerbung in der Schublade. Befristet ist dieser Vertrag bis zum 31.06.2026. Das sollte euch klar sein, dass der Job nur für 2 Jahre wirklich gesichert ist und dann geht das schon wieder an die fängt das Zittern an, ob denn der Vertrag tatsächlich auch verlängert wird. Und ich habe schon gerade gesagt, Hamburg ist jetzt eigentlich auch gar nicht so der unattraktivste Standort, denn infrastrukturell vermutlich möglicherweise fast die besten Voraussetzungen hier in Deutschland, auch im Ranking, was es so mit den anderen Bundesstützpunkten angeht. Ich weiß, dass Potsdam ist noch ähnlich ausgerüstet, da gibt es auch direkt unter einem Dach eine Gegenstromanlage, in Potsdam gibt es auch noch eine Höhenkammer, die gibt es in Hamburg jetzt nicht, dafür ist die Physiotherapie in Hamburg direkt mit dran, es ist direkt ein Kraftraum mit dran. Es sind Trainingswissenschaftler mit angegliedert direkt, es ist alles verzahnt mit einer Eliteschule des Sports. Also all die Dinge, die von der Hardware her sehr, sehr gut gegeben sind und eigentlich beste Ergebnisse erwarten lassen. Leider ist ja jetzt Norddeutschland nicht unbedingt bekannt für wirklich schwimmerische Elite, weder in Mecklenburg-Vorpommern noch in Hamburg noch in Schleswig-Holstein, wobei hier der Hamburger Stützpunkt durchaus das ein oder andere Eisen im Feuer hat für die Olympischen Spiele. Dafür werden wir später oder darauf werden wir später noch zu sprechen kommen. Also das Trainerkarussell fängt sich an zu drehen, schon ziemlich früh hier und mit Sicherheit nicht mit dem allerbesten Timing, wenn es jetzt um die Vorbereitung oder um ein ordentliches Saisonende geht. Thema Saisonende. Zum Saisonende hin geht es immer um ganz, ganz viel. Es geht darum, sich für internationale Höhepunkte zu qualifizieren. Es geht darum, schnelle Zeiten zu schwimmen. Es geht darum, die Früchte eines langen Trainingsjahres zu ernten und für eine, ich glaube gar nicht für eine Vielzahl, aber für viele Sportlerinnen und Sportler geht es darum, neue Normkriterien, neue Kaderzeiten zu schwimmen auch. Und hier hat sich einiges getan zur nächsten Saison. Und die ist ja gar nicht mehr so lange hin, das sind bloß noch ein paar Monate. Aber der DSV ist unter Anführungsstrichen Zwang gesetzt worden. Denn es gibt neue Normanforderungen für die Landeskader und den NK2. Diese müssen jetzt noch formuliert werden. Und das hat der Deutsche Schwimmverband nicht etwa aus guter Laune oder Langeweile heraus beschlossen, sondern weil von außen eingewirkt worden ist. So hat nämlich der Deutsche Olympische Sportbund zusammen mit seinen Spitzenfachverbänden, großartiges deutsches Wort, mit seinen Spitzenfachverbänden eine Prüfung des Kadersystems vorgenommen. Und das Ergebnis des Ganzen war es, dass bundeseinheitliche Landeskaderkriterien eingeführt werden sollen. Wenn ihr demnächst also bei eurem Landesschwimmverband oder irgendwo sonst in der schwimmerisch-fachlichen Presse die Abkürzung BELKK seht, dann wisst ihr, steht das für bundeseinheitliche Landeskaderkriterien. Wie schon gesagt, ein Landeskader ist bestehend aus den NK2, also dem Nachwuchskader 2 und dem, wie der Name schon sagt, Landeskader sind die ersten Förderstufen in einem System, das am Ende zu internationalen Spitzenleistungen heranführen soll. Und der Vorteil von diesen bundeseinheitlichen Landeskaderkriterien ist jetzt, dass die Landeskader nämlich wirklich ausschließlich von den Ländern ausgebildet und gefördert werden. Da fließen also keine bis ganz wenige Bundesmittel nur rein, wie das zum Beispiel bei einem Olympiakader oder bei einem Perspektivkader der Fall ist. Und dann liegen aber deshalb bisher auch nur Landeskaderkriterien. Also jedes Bundesland durfte im Prinzip mehr oder weniger seine eigenen Kaderkriterien festlegen, sprich welche Zeiten geschwommen werden sollen, wie viel Liegestütz muss man vielleicht schaffen, wie viele Seilsprünge, in welcher Zeit, welche Beweglichkeitskriterien müssen erfüllt sein, damit man in diesen Landeskader oder den NK2 aufgenommen wird. Das Ganze ändert sich jetzt ab der Saison 2024-25. Die Länder dürfen immer noch selbstständig entscheiden, wie sie ihre Schwimmerinnen und Schwimmer, ihre Sportlerinnen und Sportler ausbilden, aber sie werden nach einem einheitlichen Bewertungsmaßstab bewertet. Und das ist so ein bisschen, kommt einem das vielleicht vor, völlig zu Recht, wie das Zentralabitur des Schwimmens. Das heißt nämlich auch, dass hier die Ausbildungsarbeit der einzelnen Landesverbände vielleicht besser, nachvollziehbarer bewertet werden kann. Denn wenn für alle die gleichen Kriterien gelten, um in deinen Kader zu kommen, dann kann ich relativ einfach auch gucken, okay, aus welchem Bundesland kommen denn wie viele Kadersportler oder kommen denn wie viele Sportlerinnen und Sportler in die jeweiligen Kader und kann dann das Relation zur Gesamt, bla bla bla. Man kann dort viel mit den Zahlen anstellen. Und das ist auch tatsächlich eine Hoffnung, die ich vielleicht damit verbinde, denn was der Deutsche Schwimmverband sehr, sehr lange schon tut, ist, in diesem Landesvielseitigkeitstest oder auch im Schwimmmehrkampf Daten aufnehmen. Daten, Daten, Daten. Damals, als ich noch Trainer war, gab es den Dreierhopp, den die Sportlerinnen und Sportler machen mussten. Da gab es schon großen Aufschrei, weil es weit weg ist. Wahnsinnig komplexe Landanforderungen eigentlich. Es gab Weitgleiten, es gab die Delfin-Kicks in Bauchlage und Rückenlage. Und überall wurde das gemessen und geprobt und dokumentiert und es gab Protokolle, aber es hat nie jemand was damit angestellt und gesagt, okay, was sehen wir denn hier? Sind denn die 10 Sportler aus diesen allgemeinen Grundfertigkeiten, aus Gleiten, Kicks und Dreierhopp, sind denn dort die Top 10 auch, kommt die Hälfte davon überhaupt international an? Schaffen die einen EM-Startplatz oder schafft das etwa gar keiner der ersten 20? Hat das gar keine Aussagekraft für die weitere Entwicklung, was wir hier prüfen? Das hat nie jemand meines Wissens nach wirklich mal zusammengebracht und dort Korrelationen hergestellt. Vielleicht passiert das hier jetzt endlich mal. So oder so heißt das für die verantwortlichen Trainerinnen und Trainer, Bleistifte spitzen, reichlich Schmierpapier bereitlegen, eine Kladde, wie es so schön in Nordrhein-Westfalen heißt, und dann die Kriterien bearbeiten. Und hierfür müssen unter anderem folgende Punkte berücksichtigt werden. Es sollen Kriterien für das Training bearbeitet werden. Es sollen Kriterien für die Wettkampfleistung erarbeitet werden. Dazu zählen sowohl Wettkämpfe selbst als auch spezifische Tests, wäre sowas wie Gleiten oder auch allgemeine Tests, vielleicht so ein 3000 Meter Dauerlauf oder eine Schulterbeweglichkeit. Dazu gilt, wie der Sportler selbst ist, was ist er für ein Charakter, welche Arbeitsethik, welche Moral hat er, dafür sollen Kriterien definiert werden und wie sieht das Umfeld des Sportlers, der Sportlerin aus, sprich Zugang zu welchen Trainingsmöglichkeiten hat der, wie sind die Trainer ausgebildet und so weiter und so fort. Also ein schon relativ komplexer Prozess, der hier in Gang gesetzt worden ist oder offiziell angekündigt worden ist, schwer vorzustellen, dass jetzt in 3 Monaten was entsteht. Ich denke mal, da sind schon Vorarbeiten geleistet worden. So oder so, es wird spannend zum Sommer, wie diese Normen aussehen werden und was da vielleicht in einigen Jahren dann draus wird, ob sie gut gewählt sind, also wirklich eine Talentsichtung nach zukünftiger Perspektive vornehmen oder ob sie tatsächlich nur diejenigen filtern, die jetzt gerade am besten sind, unabhängig davon, welche Perspektive sie haben. Und beim Thema Perspektive kommen wir auch zum nächsten Punkt der vergangenen Wochen, zum großen Block Rücktritte, der mit Sicherheit um einige Akzente noch ergänzt werden wird in den kommenden Wochen und Monaten. Denn die Olympischen Spiele werfen in vielerlei Hinsicht ihre Schatten voraus. 4 Jahre von einer Olympiade zur nächsten, von Paris nach LA, sind eine wirklich wahnsinnig lange Zeit und jeder Sportler, jede Sportlerin stellt sich im Zuge dieser Olympia-Quali und dann vielleicht auch auf dem Weg hin zu den Olympischen Spielen immer wieder die Frage, wie lange will ich den ganzen Zauber hier eigentlich noch mitmachen? Wie oft möchte ich noch in die Sierra Nevada fliegen? Wie oft möchte ich noch nach Belek fliegen? Wie oft möchte ich noch meine Wochenenden in der Schwimmhalle verbringen? Wie oft möchte ich noch morgens um 6 ins Wasser springen? Und so weiter und so fort. Und das ist ja nicht wie bei euch da draußen, nehme ich mal an, die vielleicht von einem Tag auf den nächsten sagen, eigentlich finde ich es gerade cooler, ich und meinen Kumpels mich verabreden könnte Nachmittag mit meinen Schulkumpels, so, da habe ich einen besseren Draht zu oder die Schule drückt jetzt, ich muss hier Schluss machen, das schaffe ich alles nicht mehr unter einen Hut zu bringen Und dann legt man die Sachen beiseite, sondern häufig hängen dabei ja auch bei den größeren und erfolgreicheren Sponsorenverträge dran. Es hängen Fördergelder mit dran von der Sporthilfe. Es hängt vielleicht eine Ausbildung mit dran, wenn man Sportsoldat ist bei der Bundeswehr, wenn man bei der Polizei ist und so weiter und so fort. Also es geht nicht einfach so, das will ein bisschen geplant, überlegt und diskutiert werden. Gerade wenn man vielleicht in so einem mittleren Alter ist, wo man sagen könnte, ey, die nächste Olympiade wird auch für dich noch sportlich sehr erfolgreich sein. Du bist noch lange nicht auf dem absteigenden Ast. Also, was ich damit sagen will, es ist ein sehr, sehr komplexer Prozess, der dieser öffentlichkeitswirksamen Bekanntgabe dann vorausgeht. Und einer, der das sehr klein und wirklich nur etwas versteckt in weißen Lettern in einer Insta-Story gepostet hat, war Marek Ulrich, als er nämlich die Sierra Nevada verlassen hat. Dort war nochmal ein Bild von der Schwimmhalle zu sehen und unten drunter unter dem Hashtag waren die magischen drei Worte Goodbye Forever. Und da die Leipziger sehr traditionell immer in der Sierra Nevada unterwegs waren, Marek Ulrich schon eine sehr, sehr lange Karriere im DSV-Team hinter sich hat, kann man da wohl relativ klar daraus schließen, dass es für ihn mit dieser Olympia-Quali und der möglichen Teilnahme bei den Olympischen Spielen zu Ende gehen wird mit der Schwimmkarriere und er da seinem Bruder Henrik Ulrich dann in den schwimmerischen Ruhestand folgen wird. Beide haben sich jetzt auch für den 3.11. für den High Rocks in Hamburg angemeldet. Das wird für den einen oder anderen Bekannten hier in meinem Umfeld sicherlich dann ein ganz spannendes Duell werden. Ebenfalls zum Thema Olympia und den Fortführung der Karriere hat sich Jessica Felsner gegenüber dem DSV geäußert, der diese Aussage auch auf der Homepage veröffentlichte, denn dort sagte sie: Für mich ist es womöglich die letzte Chance auf Olympia. Da will ich keine Gelegenheit ungenutzt lassen und gerade als Sprinterin kann man sich dabei auch noch von Rennen zu Rennen weiter steigern. Darauf setze ich zumindest. Angesprochen worden war sie darauf, dass sie bei den kommenden Qualifikationswettkämpfen quasi jedes Wochenende auf den Startblock und ins Wettkampfbecken springen wird. Und der interessante Teil ist natürlich hier der erste Satz. Für mich ist es womöglich die letzte Chance auf Olympia. Auch für Jessica Felsner wären nochmal 4 Jahre eine relativ lange Zeit. Mit 29 Jahren ist das auch völlig okay, sich Gedanken zu machen. Nächste Woche bin ich 33, LA ist eine coole Stadt, aber es wären die ersten Olympischen Spiele für Jessie und damit wäre sie in guter Gesellschaft, direkt nach der ersten Olympiade auch dann wieder das Buch zuzuklappen. Des Weiteren weiß ich aus Gesprächen off-topic, dass noch mindestens 2 weitere Frauen einen Schlussstrich nach dieser Saison ziehen werden. Da werden wir dann bei nächster Gelegenheit nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber für alle gilt vorher nochmal Sicht Richtung Paris, Segel setzen und wir wollen hier nochmal im Zeichen der 5 Ringe in der französischen Hauptstadt auf den Startblock steigen. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, nämlich wie kann man sich für diese Olympischen Spiele eigentlich qualifizieren? Seit dem 1. April läuft der Qualifikationszeitraum, der auch am 28. April mit dem Schlusstag der deutschen Meisterschaften endet. Und wir blicken mal hin, wie kann man denn den Pfad nach Paris beschreiten? Und da gibt es schon einige Pfadfinder, die hier vorweg gehen werden. Denn insgesamt haben sich bereits 5 Aktive ihr Olympiaticket gesichert und wir machen nochmal eine kleine Bestandsaufnahme, falls ihr während der letzten 2 Weltmeisterschaften und diversen Monate vielleicht den Überblick und den Überblick und die Erinnerung verloren haben solltet. Zum einen sicher qualifiziert für Olympia ist die Weltmeisterin Angelina Köhler über die 100 Meter Delfin. Man hört munkeln, dass es in den kommenden Wochenenden auch noch über die 50 Freistil und 200 Meter Delfin für sie um das Ticket in Paris gehen soll. Die meisten Starts bisher sicher hat Isabel Gose, nämlich mit insgesamt 3 Starts über die 400, 800 und 1500 Meter Freistil. 3-mal Edelmetall in Doha haben dafür gesorgt, dass sie sich schon mal ganz sicher auf Olympia vorbereiten kann. Und 3 Starts ist schon wirklich eine echte Hausnummer. Das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Ich weiß jetzt nicht, wie ihre Ambitionen noch über die 200 Meter Freistil sind, aber das drei Starts ist schon wirklich, wirklich selten, ne? Und das wird verwässert, weil wir immer die Rekorde im Blick haben, weil wir immer an den Michael Phelps denken, der siebenmal bei Olympia gestartet ist, ein Caleb Dressel, der 8 Goldmedaillen geholt hat. Und auch bei den Frauen sind beides Männer. Bei den Frauen gibt's auch einige, die mehr als 3 Starts haben. Eine Emma McKean, eine Kaylee McKeon, eine Summer McIntosh. Aber das sind absolute Granden und Koryphäen und All-Time-Schwimmerinnen. Eine Katie Ledecky war auch in Anführungsstrichen nur über die 400, 800, 1500 Meter Freistil am Start. Und das ist die gleiche Liga, mit der Isabel hier gerade unterwegs ist. Und das sollte man immer noch mal im Hinterkopf behalten, zumal ja mit Sicherheit noch der Staffelstart über die 4x2 dazukommt und dann auch noch möglicherweise der Einzelstart plus die Finals. Und dann sind das richtig, richtig knackig volle Tage für sie im Becken von Paris. Ebenfalls qualifiziert ist der dreifach WM-Medaillengewinner, nämlich in Budapest, in Fukuoka und in Doha. Lukas Mertens, 2 Starts für ihn, 200 und 400 Freistil schon mal sicher in der Tasche. Außerdem der Olympiasieger über die 10 Kilometer, Florian Wellbrock, qualifiziert über die 1500 Meter Freistil dank seines Vize-Weltmeistertitels in Doha. Und Sven Schwarz darf sein Debüt bei Olympia geben über die 800 Meter Freistil. Platz 4 in Doha hat dafür gereicht. Für all die 5 genannten können auch noch einige Starts hinzukommen, sowohl im Einzel als auch im Staffel. Und wie das geht, das besprechen wir jetzt. Für die Einzelstarts ist es relativ simpel. Es gibt Normzeiten, es gibt einen FINA A-Cut für Nationen, die 2 Aktive ins Rennen schicken wollen. So müssen beide diesen A-Cut unterbieten und der DSV hat gesagt, ey, und wenn wir bloß einen nominieren können, auch dieser eine soll bitte unter dem FINA oder dem World Aquatics A-Cut schwimmen. Die Zeiten spare ich euch jetzt mit dem Vorlesen. Und wenn maximal 2 pro Nation dürfen auf den Startblock steigen, das heißt, die schnellsten 2, die unter der FINA A-Norm oder der World Aquatics A-Norm bleiben, die sind für Olympia qualifiziert. Und dann gibt es noch Staffelstarts zu vergeben. 6 von 7 Staffeln werden vom DSV besetzt. Einzig die 4x100 Freistil der Frauen bleibt ohne schwarz-rot-goldene Farben. Und für die Staffelstarts ist es wie aus den vergangenen Jahren, inzwischen kennt man das ja, wo es beim ersten Mal noch eine ganz schöne Überraschung und das nicht allen Betreuerinnen und Betreuern der Sportlerinnen und Sportler jeweils klar, so wissen wir inzwischen, dass der schnellste Mittelwert aus der Vorlaufzeit und der Finalzeit, diese Sportlerinnen oder Sportler qualifizieren sich für einen Staffelstart. Staffeln qualifiziert sind ja bereits schon, da gibt es keine Normzeiten mehr zu unterbieten, also das ist klar. Und jetzt geht's nur noch darum, nur noch in Anführungsstrichen 2-mal, nämlich im Vorlauf und im Finale, richtig schnell zu schwimmen. Und bei welchen Wettkämpfen kann man das nun tun? Und da geht es bereits an diesem Wochenende los. Nämlich vom 5. bis zum 8. April gibt es in Stockholm die Malmsten Swim Open. Ja, guckt mal kurz auf den Kalender. Das geht von Freitag bis Montag. Auch am Montag gibt es noch Starts. Dort kann in Schweden schon mal eine erste Duftmarke Richtung Olympia-Quali gesetzt werden. Dann blicken wir rüber nach San Antonio in die USA für die US-Beheimateten. Denn dort findet vom 10. bis 13.4., also wir haben zwischen Stockholm und San Antonio einen Tag Ruhepause, vom 10. bis zum 13.4. findet dort die Tier Pro Swim Series statt. Dort werden unter anderem Rafael Miroslav, Kim Emily Herkle, Hanna Küchler an den Start gehen, mit Sicherheit auch Marius Kusch, Erik Friese, Anna Elend werden dort auch schwimmen. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal hinzugucken. Weiß nicht, ob ein Björn Kammern und eine Julia Mozinski dort am Start sein werden, eine Julia Görig und so weiter und so fort. Es gibt ja inzwischen einige deutsche Exporte, die in den US-amerikanischen Schwimmbecken ihre Bahnen ziehen. Für Rafael wird es hier in San Antonio sein einziger Start im Rahmen dieses Qualifikationszeitraumes sein. Er hat gesagt, oh, ich lehne mich ein bisschen zurück. Okay, ich habe ja schon meine Norm über 200 Freistil sicher. Wie zu dieser Aussage kommt, klären wir gleich nochmal. Er wird auf jeden Fall nicht in Berlin bei den deutschen Meisterschaften mit dabei sein. Dafür aber in San Antonio über die 200 und 100 Meter Freistil starten und eventuell auch über die 100 Meter Delfin. Das wird sich erst dann während des Wettkampfes unterscheiden. Und über diese 100 Meter Delfin werden vielleicht ein gewisser Marius Kusch, Erik Friese und Luca Armbruster mal hellhörig und den Blick nach über den Teich in die USA schicken. Hanna Küchler, Kim Herkle hingegen werden wir dann auch noch in Berlin bei den deutschen Meisterschaften sehen. Also da kommt ein bisschen internationales Flair rüber in die deutsche Hauptstadt gejettet. Parallel zu San Antonio geht es vom 11. bis zum 14.04. in Eindhoven um Olympia-Quali-Zeiten. Traditionell ein Wettkampf, der von den Hamburgern, von den Essenern besucht wird. Vielleicht werden auch die Sportlerinnen und Sportler aus Bochum die Reise ins Nachbarland antreten. Eine Woche später dann vom 19. bis zum 21.04., nachdem wir ein bisschen Luft geholt haben über die Wochen, geht es an drei deutschen Standorten schnell zur Sache. In Magdeburg, Berlin und in Heidelberg wird hier um die Wurst/Olympiatickets geschwommen. Und dann endet dieser ganze Quali-Zeitraum mit dem großen Finale vom 25. bis 28.04. die deutschen Meisterschaften in Berlin. Und am Sonntag, den 28., werden wir alle erschöpft auf dem Sofa zurücksinken, irgendwo in die verschiedenen Insta-Stories sliden und dann wissen, wer sich ein Ticket für Paris gesichert hat. Und wer nun genau aufgepasst hat, dem ist vielleicht aufgefallen, da fehlt ja irgendwie ein Kontinent, haben wir außen vor gelassen, nämlich Australien. Und was mit dem australischen Joscha Salcho ist, das klären wir sofort, nachdem wir über die Halbqualifikanten gesprochen haben. Denn einige waren schon schneller als die Olympianorm und haben ihr Ticket trotzdem noch nicht sicher. Sicher haben nämlich nur diejenigen, die in Doha unter der Olympianorm geschwommen sind und gleichzeitig innerhalb der Top 4 angeschlagen haben. Unter der Olympianorm in Doha ohne Top 4 Finish heißt, du bist qualifiziert für Olympia, aber nur, wenn jetzt nicht noch zwei Sportlerinnen oder Sportler schneller schwimmen. Und diese Halbqualifikanten, die gerade mit einem Bein im Flieger nach Frankreich sitzen, sind Lukas Mazerat über die 100 Meter Brust, der auch in diesem Quali-Zeitraum noch die 200 Meter Brust angreifen will. Es ist Rafael Miroslav, der über die 200 Meter Freistil-Norm unterbot als Fünfter in Doha, aber knapp außerhalb der Top 4 landete, sich auch über die 100 Freistil qualifizieren will. Und dann ist es noch ein Florian Wellbrock, der die 800 Meter Freistil-Norm schwamm, ohne Top 4 zu sein. Und Sven Schwarz, der die 1500 Freistil-Norm schwamm, ohne unter den ersten 4 zu finishen. Und da lohnt sich schon mal ein kleiner Blick auf die Konkurrenz, wenn in der laufenden Quali im April noch zwei Sportler schneller sein könnten. Denn wenn noch zwei schneller sind, dann gibt es keinen Startplatz. Und eigentlich auf dem sichersten Ticket sitzt aktuell Lukas Mazerat. Denn wenn wir ehrlich sind, über die 100 Meter Brust gibt es noch einen Melvin Imodu als namhaften Konkurrenten, der mit 59,17 im vergangenen Jahr schon unter der Normzeit von 59,5 geblieben ist. Und damit ist er auch der einzige von allen, die vielleicht noch so in Frage kommen. Es ist ein Philipp Brandt aus Celle, der eine 1,01 letztes Jahr schwamm. Ein Jeremias Pock aus Nürnberg, der Jahrgang 2002 mit einer 1,017 letzte Saison. Ein Finn Wendland, der mit seinen erst 20 Jahren eine 1,01,88 geschwommen ist letztes Jahr, sind dann doch eigentlich so weit weg, dass man sich kaum vorstellen kann, dass einer von denen den großen Sprung auf nicht nur unter einer Minute, sondern unter 59,5 schafft. Und bei den anderen Strecken wird es dann schon richtig wild. Über die 200 Meter Freistil ist eine 1,46,3 die Norm. Was ein Joscha Salcho hier bringen kann, das steht ein bisschen in den Sternen, aber abschreiben würde ich ihn auf gar keinen Fall. Auch bei einem Timo Sorgius ist völlig unklar, was er kann. Der war dieses Jahr und letztes Jahr noch gar nicht auf der Langbahn im Wettkampfbecken unterwegs gewesen. Und über die Langstrecken, die 800 und 1500 Freistil für Sven Schwarz und Florian Wellbrock, müssen wir uns überhaupt nicht unterhalten, denn das ist wirklich, wirklich wild. Ich nenne mal nur die Namen, die hier in Frage kommen. Oliver Klemet, Lukas Mertens und dann jeweils ein Florian Wellbrock und vielleicht noch ein Arne Schubert, die hier über die 800 und 1500 Freistil jeweils um das eine verbliebene Olympiaticket kämpfen. Also das wird richtig wild und mit den Details werden wir uns in den kommenden Wochen nochmal auseinandersetzen. Das machen wir jetzt nicht hier. Heute abgerechnet wird bei den deutschen Meisterschaften. Und jetzt habe ich schon gesagt, es fehlte bei den Wettkämpfen, die ich aufgezählt habe für die Qualifikation, fehlte ein Kontinent, nämlich Australien und damit auch Joscha Salcho. Und jetzt möchte man als DSV ihm gar nicht die Qualifikation verbieten oder nehmen. Aber in Australien hat er gesagt, das wird, glaube ich, einfach nichts für mich in Australien. Denn da gibt es jetzt die australischen Meisterschaften innerhalb des deutschen Qualifikationszeitraumes. Aber diese australischen Meisterschaften werden von den Australiern gar nicht wirklich ernst genommen, denn die haben noch ein eigenes Qualifikationsmeeting in den kommenden Monaten vor den Olympischen Spielen. Da hat der DSV seine Kriterien oder sein Fenster schon lange, lange zugemacht. Außerdem finden die australischen Meisterschaften im Freibad statt. Da hatte Joscha auch nur so Mittellust drauf, was ihn aber dazu animiert hat, sich in den Flieger zu setzen und zweimal in Berlin dabei zu sein, nämlich bei den Berlin Swim Open vom 19. bis 21. und dann die Woche drauf bei den deutschen Meisterschaften. Sehr, sehr gut für die nationale Konkurrenz und auch hier, dass wir die heimischen Stars auch live und in Farbe bewundern können. Und weil wir einmal beim Thema Joscha Salchow sind, müssen wir noch eine Sache erwähnen, nämlich Joscha und Ole Braunschweig sind in den vergangenen Wochen zu den Athletensprechern des Deutschen Schwimmverbandes gewählt worden. Ole Braunschweig hat dabei den Hut auf, Joscha ist mehr der Stellvertreter. Beide sind ein Duo, das viel schon Erfahrung hat im Deutschen Schwimmverband und im Nationalteam. Vorgänger waren unter anderem so klanghafte Namen wie Sarah Wellbrock und Jakob Heidmann. Ole hat schon Erfahrung als Athletensprecher beim BSV sammeln können, also es scheint hier ein fähiges Duo am Sprachrohr zu sein, das unter anderem seinen Platz in den Nominierungssitzungen für solche Events wie die Olympischen Spiele oder auch die Europameisterschaften und Weltmeisterschaften hat und die Aufgabe hat, die Interessen der Athleten gegenüber den Verbands- und Vereinsoffiziellen zu vertreten. Viel Erfolg und gutes Gelingen beim Ausfüllen dieses doch wichtigen und wenig in der Öffentlichkeit stehenden Postens. Damit kommen wir zum Wettkampfausblick für die kommende Woche. Wir haben schon gesagt, es bietet sich einfach an. Jetzt am Freitag heute starten die Malmsten Swim Open in Stockholm und ein kleines deutsches Ensemble wird dort auch vor Ort sein. Und wir gucken mal auf einige Duelle, die uns in den nächsten Wochen noch begleiten werden. Unter anderem mit vor Ort ist eine Nele Schulze, die über die 200 Meter Freistil, 200 Lagen und 100 Meter Freistil antreten wird gegen internationale und auch heimische Konkurrenz. Unter anderem wird über die 200 Meter Freistil ordentlich das Feld aufgemischt, weil nämlich auch noch Maja Werner diese Strecke starten wird, eine Julia Tietze wird über diese Strecke starten und eine Kelly Messel und ich denke mal eine Maja, eine Nele rechnen sich beide Chancen auf einen Staffelplatz in der 4x200 Meter Freistil Staffel aus. Über die 200 Meter Lagen kriegt Nele Konkurrenz von Julia Tietze und Kelly Messel, eine von Kellys Hauptstrecken neben den 400 Meter Lagen, die sie auch noch schwimmen wird. Und ihr Programm komplettieren dann noch die 200 Meter Delfin, also Hut ab vor diesen vier schwierigen und anstrengenden Strecken an vier Wettkampftagen. Und die 100 Meter Freistil? Auch das mit Sicherheit eine Strecke, wo Nele sich für die Lagenstaffel qualifizieren möchte und empfehlen möchte. Hier bekommt sie Konkurrenz von Jessica Felsner vom SC Aqua Köln, die ebenfalls in Schweden am Start sein wird. Außerdem ihre Sprintfertigkeiten über die 50 Delfin und 50 Meter Freistil zeigen wird. Maja Werner dann noch über die 800 und 400 Meter Freistil am Start, also die langen Kraulstrecken. Julia Tietze hat die 100 Brust und 50 Brust noch mit dabei, unter anderem. Und Nele ist nicht alleine aus Berlin angereist, sondern hat Kylie Wilhelm in Gepäck, die über die Rückenstrecken, über die 50 und 100 Meter ihren Abdruck das erste Mal in diesem Quali-Zeitraum hinterlassen möchte. Auf der Männerseite sind es Luca Armbruster, Noah Lerch und Tobias van Agelen, die man mal im Blick haben sollte. Luca Armbruster über die 50 und 100 Meter Delfin, 50 und 100 Meter Freistil unterwegs, also genau die Strecken, die in den kommenden 3,5 Wochen seine Zielstrecken sein werden. Außerdem Noah Lerch, der Münchner, über die 400 Meter Freistil unterwegs, Jahrgang 2004, genauso wie sein Alterskamerad Tobias van Agelen, der ja in Heidelberg trainierte seit Beginn dieser Saison. 100 Freistil, 200 Freistil, 200 Lagen, 400 Lagen für ihn auf dem Zettel. Und da schielt man vielleicht schon mal so ein bisschen Richtung Europameisterschaften im Sommer. Das sind aber Highlights, die noch kommen werden. Es gab auch Wettkampf-Highlights in den letzten Wochen. Und wenn wir über Highlights in den letzten Wochen reden, dann blicken wir rüber in die USA nach Indiana und ich weiß gar nicht, wo die Frauenwettbewerbe waren. Egal. Es fanden die nationalen Meisterschaften der NCAA statt, der National College Athlete Association. Ach Gott, Gefährliches Halbwissen hier alles. Die NCAA-Meisterschaften, also die College-Meisterschaften, die Studentenmeisterschaften, das, was hier in Deutschland ganz dröge deutsche Hochschulmeisterschaften heißt. Vermutlich auch nicht, also die NCAA-Championships haben, glaube ich, einen deutlich härteren sportlichen Charakter als die hiesigen DHM, wie es in der Abkürzung heißt. Da ging es viel darum, soziale Kontakte zu knüpfen und bis spät in die Nacht Philosophien und Theorien auszutauschen und auf gar keinen Fall den Durst zu groß werden zu lassen. Hier in den USA bei den College-Meisterschaften geht es richtig um was. Das ist ein Event, das man auf gar keinen Fall unterschätzen sollte, denn dort am Start sind Profisportler und Profisportlerinnen im Studentenkostüm. In den USA generell ein ganz anderes Flair, was den Sport angeht. Die Unis brüsten sich damit, ein starkes Sportteam zu haben. Das absolute Paradebeispiel, oder da gibt es viele Paradebeispiele, sagen wir so. Und diese Sportprogramme haben immer mit Konkurrenz zu kämpfen, weil die zum einen auch Geld kosten, zum anderen aber auch Athletinnen und Athleten anziehen und ein riesiges PR-Instrument sind. Und ein riesiges PR-Instrument hat die Arizona State University gezeigt, nachdem das 2008 das Programm gecuttet worden war, also abgekündigt worden war, verpflichtete man dann irgendwann später einen Bob Bowman, ließ das Programm wieder aufleben und heute, 15 Jahre später, geht man mit dem NCAA-Titel nach Hause als das stärkste Schwimmteam, das stärkste College-Schwimmteam innerhalb der USA. Und es ist durchaus auch so, dass viele Colleges ihre alten Sportler, ihre alten Studenten dann nochmal eventuell als Nachwuchstrainerinnen oder Nachwuchstrainer mit Verpflichten an den Beckenrand stellen, dass die immer nochmal vorbeikommen, dass sie teilweise in den gleichen Facilities, in den gleichen Örtlichkeiten mittrainieren. Und das ist ein wirklich, wirklich großes Ding. Auch Unilehrplan und Sport sind ideal aufeinander abgestimmt, damit die Sportlerinnen und Sportler sich eben voll auf ihr Hobby oder auf ihr Profileben konzentrieren können. Das sind ganze Trainerteams, die dort sich um die Athletinnen und Athleten kümmern, zum Teil zahlreicher als an deutschen Olympiastützpunkten, zum Beispiel in Texas oder Louisville, gibt es jeweils einen Trainer nur für die Männer, es gibt einen Trainer nur für die Frauen, es gibt Athletikcoaches, es gibt meistens noch einen Head of Swimming, also jemand, der sich um das ganze Organisatorische kümmert, es wird in Trainingslager gefahren und so weiter und so fort. Hört nochmal rein in die Folgen, die ich damals gemacht habe mit Kim Hergle, als sie neu in den USA war, sprich, das war 2022, muss das irgendwann gewesen sein. Dort haben wir viel darüber gesprochen, wie das ist, in diesem Schwimmteam zu sein. Es sind Caleb Dressel, Ryan Murphy, Katie Ledecky, die alle in diesen College-Meisterschaften geschwommen sind und dafür gesorgt haben, dass das Schwimminternet in den USA explodierte aufgrund der Leistungen. Es gab letztes Jahr die Diskussion um Leah Thomas, die hier richtig Fahrt aufgenommen hat. Und es gibt meiner Meinung nach nur einen einzigen Grund, warum wir hier davon so wenig mitbekommen und die globale Schwimmwelt im Ganzen so wenig davon mitbekommen, weil der ganze Quatsch auf Yardbahn geschwommen wird. Und das ist die berühmte Badewanne. Yardbahn ist nochmal kürzer als das 25 Meter Becken, das wir vielleicht aus unserem Schwimmbad um die Ecke kennen, nämlich rund 10% kürzer, also so Pi mal Daumen 22,5 Meter lang. Und es ist dann wirklich nicht mehr viel mehr als eine beheizte Badewanne, wo es ganz viel um schnelle Wenden, Explosivität, explosive Tauchphasen geht und nur noch wenig geschwommen wird. Es kursiert jetzt letztens irgendwo ein Video von Lian Marchand, wie er die 50 Meter Brust in, oder 50 Yard Brust in, ich habe die Zeit vergessen, egal, in einer Fabelzeit schwamm. Und das Ganze mit nur einem einzigen Zug. Also er ist reingesprungen, hat den Tauchzug gemacht, hinten angeschlagen, Tauchzug gemacht, einen Brustzug und war dann da. Und ich glaube, ich müsste jetzt wirklich lügen, was er geschwommen ist. Sowas ist halt möglich auf der Yardbahn, auf der 25-Meter-Bahn sicherlich nicht. Und dann wird das Becken sehr, sehr klein, ist ein bisschen warm und dann ist es einfach liebevoll die Badewanne. In diesem Jahr unter anderem mit dabei auf der Frauenseite Gretchen Walsh, die WM-Medaillengewinnerin, Lydia Jacobi, die Olympia-Bronzemedaille oder Olympiasiegerin über die 100 Meter Brust, Anna Elend war mit dabei, die Vize-Weltmeisterin Bella Sims war mit dabei, bei den Männern Lian Marchand, der Weltrekordhalter über die 400 Meter Lagen, Josh Liendo, Rafael Miroslav, Jack Alexi, der auch bei den Weltmeisterschaften jetzt mit dabei war, Jordan Crooks, der Weltmeister auf der Kurzbahn geworden ist, auf der 25 Meter Bahn, und das illustriert schon ziemlich gut, in welchem Leistungsfeld sich die deutschen Studentinnen und Studenten, die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer sich hier bewegt haben. Und wir können echt nicht alles beleuchten und werden jetzt nur ein bisschen schnell mal durchfliegen und gucken, was wir denn dort vielleicht lernen für die anstehenden Wochen, in denen es sich gilt, für die internationalen Highlights zu qualifizieren. Auf der Frauenseite waren insgesamt 4 deutsche Athletinnen am Start. Kim Herkle für die University of Louisville war es die erste Championship, nachdem sie letztes Jahr ja krankheitsbedingt mit gebrochenen Beinen und all dem Leiden, all den Verletzungen sich rumplagen musste, war es jetzt hier ein ganz besonderes Gefühl, wie sie sagte, und sie stand über die 200 Meter Lagen auf dem Startblock, war dort 7/10 langsamer als ihre deutsche Kameradin Julia Göhrig, aber erreichte mit 1:57,4 fast ihre Meldezeit. Über die 400 Meter Lagen war sie etwas schneller als ihre Meldezeit, ist mit Platz 18 knapp am B-Finale vorbeigeschwommen, und hier zeigte sich schon über die 400 Meter, was sich dann über die 200 Meter Brust fortsetzte, denn auch wieder 400 Lagen im Vergleich mit Julia, der ehemaligen Karlsruherin, war sie über den letzten 100 Meter Kraul 8/10 langsamer, und das sind schon fast ziemlich genau die 8/10, die Julia über die 400 Lagen schneller war. Machen wir Kim noch schnell zu Ende über die 200 Meter Brust, 2:08,92, die letzten 100 Meter eine 33,2 und 34,2, also eine Sekunde langsamer geworden auf der letzten Bahn, und das war etwas, was ich letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften noch so beeindruckend fand, wo ich immer das Gefühl habe, ey, Kim kommt eher aus den 200 Meter Brust, aus den 400 Meter Lagen, gerade hinten raus ist ihre Stärke, und hier jetzt eine Sekunde zu verlieren auf den letzten 50, finde ich schon erstaunlich, und so richtig wollte sie sich auch im Gespräch nicht festlegen, was denn jetzt auf den Langbahnwettbewerben in San Antonio und in Berlin zu erwarten sein wird. Julia Göhrig, schon gesagt, 200 Meter Lagen, 1:56,9, 1,3 Sekunden unter Meldezeit, 400 Lagen in 4:07 ins B-Finale geschwommen, dort in 4:06,1 auf Platz 12 gelandet, damit 4 Sekunden schneller geworden, als sie noch im vergangenen Jahr gewesen ist. Und ich erinnere mich noch, dass Julia irgendeinen deutschen Jahrgangsrekord hielt sie. Ich glaube, das war auch über die 400 Meter Lagen, hält ihn vielleicht auch immer noch. Also es ist schön zu sehen, dass es hier aufwärts geht, und ich hoffe, dass sie auch in San Antonio oder irgendwo nochmal auf der Langbahn zu sehen sein wird und die Karriere im Nationalteam noch nicht völlig ad acta gelegt hat. Sicherlich der prominenteste Name auf der Frauenseite war Anna Elend, die ihr letztes Jahr am College jetzt hier absolviert hat. Es waren ihre letzten Meisterschaften. Die große Frage ist auch bei ihr, wie geht es denn nun weiter? Und ihr Wettkampfplan war vollgepackt. Über die 50 Meter Brust, 100 Meter Brust im Einzel jeweils, auch die 200 Meter Brust im Einzel, dazu die 50 Brust in der 200 Yard Staffel, die 100 Meter Brust in der 400 Yard Lagenstaffel unterwegs gewesen, machte am Ende 4-5 Starts für sie. Überall, kurz zusammengefasst, war sie etwas langsamer, als sie das noch im vergangenen Jahr gewesen ist. Das Gleiche gilt aber auch für ihre Trainingskameradin und Freundin Lydia Jacoby, was bei beiden vielleicht eher den Rückschluss zulässt, das war jetzt nicht der große Höhepunkt, auf den hintrainiert worden ist, sondern die hat man vielleicht tatsächlich einfach mitgenommen, die Meisterschaften, und ist jetzt Richtung San Antonio, Richtung Qualifikation Olympia und dann einem bestmöglichen Abschneiden bei den Olympischen Spielen unterwegs. Und dann zu guter Letzt noch Julia Mozinski, die über die 200 und 500 Meter Freistil am Start war, die 500 Meter Freistil in 4:43,5 absolvierte, damit 6 Sekunden langsamer war als letztes Jahr und vor allen Dingen hinten raus auf den letzten, über die letzten 50er immer langsamer wird, von 27,8 auf 29,1 ihre Zeit nicht halten kann. Und das ist auch wieder etwas, wo ich sage, ey, ähnlich wie bei Kim, war genau das, was früher eigentlich ihre Stärke war. Sie kommt ja von den 200 Meter Delfin, hatte 200, 400 Kraul als Zielstrecke, war auch über die langen Strecken nicht ganz unerfolgreich, und hatte hier gerade über die 200 Delfin oder auch die 200 Meter Freistil lange Zeit nicht nur deutschlandweit, sondern auch international eine der schnellsten, wenn nicht sogar die schnellste Schlussbahn. Und das scheint eine Fähigkeit zu sein, die jetzt gerade nicht mehr so richtig da ist. Demgegenüber muss man zugute halten, dass sie zwar auf den 500 Freistil deutlich langsamer, über die 200 Meter Freistil aber 1,5 Sekunden schneller war als noch im vergangenen Jahr. Und auch hier wird's wenig überraschend spannend sein zu sehen, wie sich das auf die 50 Meter Bahn überträgt. Und eine Woche später ging es dann für die Männer im Indiana Natatorium, also dort im Schwimmpalast, zur Sache. Erik Friese gewann letztes Jahr diesen Wettbewerb mit seinen Florida Gators und war dieses Jahr gar nicht am Start. Dafür aber einige andere, die die schwarz-rot-goldenen Fahnen vertreten. Unter anderem Peter Wajasi, der den Deutschen Schwimmverband in der 4x100 Meter Freistilstaffel in Fukuoka vertreten hatte. War auch hier über die 100 Yard Freistil am Start, 41,9 und 41,3 hier seine Zeiten, sowohl in der Staffel als auch im Einzel, lassen eigentlich schon mal ganz Gutes erwarten für die kommenden Qualifikationshöhepunkte. Rafael Miroslav musste nicht weit anreisen, denn er gehört ja zur Indiana State University, belegte mit seiner Uni am Ende den 4. Platz und fuhr damit bei den Männern den besten Platz ein. Bei den Frauen war es Anna Elend, die den Vize-Champion mit ihrer Texas University feiern konnte. Ärgerlich für das Team um Rafael Miroslav war, dass sie mit 376 Punkten nur 2 Punkte Rückstand auf Platz 3 hatten, also das Ganze hier wirklich sehr, sehr knapp ausging. Rafael war auch der absolute Vielstarter mit der deutschen Brille betrachtet. Es ging los mit der 200 Meter Freistilstaffel, wo er als Startschwimmer mit 1,308 und insgesamt 1,7 Sekunden schneller war als noch im vergangenen Jahr. Über die 500 Meter Freistil hat er sich selber überrascht, schwamm mit 4,11 ins B-Finale, dort in 4,13 konnte er die Zeit nicht mehr ganz bestätigen und war dann in der Summe auf dem 4. Hunderter eine Sekunde langsamer als im Vorlauf. Nichtsdestotrotz für ihn eine sehr, sehr lange Distanz, da sonst ja schon immer so bei 200 Metern für ihn Schluss ist. Apropos 200 Meter, über die 200 Meter Freistil blieb er in 1,31 eine Sekunde unter seiner Meldezeit schwamm sowohl im Vorlauf als auch im A-Finale das ziemlich identische Rennen, also von der Renneinteilung her, und war insgesamt 1,4 Sekunden schneller als noch vergangenes Jahr, also ein riesiger, riesiger Fortschritt, den er hier gemacht hat in den vergangenen Monaten durch fleißiges Training. In der Staffel, in der Lagenstaffel, schauen wir die 100 Meter Freistil am Ende in 40,94. Da waren im gesamten Feld nur 4 Sportler schneller. Und dann kamen die 100 Meter Freistil, wo schon wie letztes Jahr 41,6 schwamm er dieses Jahr deutlich langsamer war als in den Staffelwettbewerben. Da war auch letztes Jahr im Einzel über die 100 Kraul schon sehr, sehr schwach, bevor es dann am Schlusstag nochmal in 41,0 für ihn über die 4 Bahnen durchs Becken ging, 8 Zehntel schneller als noch 2023. Also summa summarum, glaube ich, ein sehr, sehr erfolgreicher Wettkampf, auch einer, mit dem er selber sehr zufrieden war, so schrieb er zumindest, hatte sich über die 500 Meter Freistil selber überrascht. Und im Großen und Ganzen ein Fortschritt, genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt zum Sommer, zum internationalen Höhepunkt. Und dann werfen wir nochmal einen Blick auf Björn Kammann von der Tennessee University, der ja vielleicht dieses Jahr eine kleine Wundertüte Richtung internationale Höhepunkte ist. 3 Staffelstarts für ihn, 50 Rücken, 100 Delfin und 100 Meter Freistil. Über die 100 Delfin, hier vor allen Dingen interessant, 45,1 seine Staffelzeit, schwamm letztes Jahr im Einzelne 45,8. Also ähnlich wie bei Rafael ging es da für ihn etwas vorwärts. Und ich habe die Hoffnung, dass wir den ein oder anderen Mann auch bei den Meisterschaften in Berlin sehen werden, um vielleicht nochmal erfolgreich oder dort persönlich in den Austausch zu kommen. Und eine Sache, die ja wichtig ist, wenn man von den USA nach Europa fliegt oder generell viele Zeitzonen überfliegt, ist das Thema Jetlag und dass man ja so seinen Tagesrhythmus verschiebt und einfach viel, viel schlechter schläft. Und das bringt uns zur Science of Swimming in dieser Woche, denn dort geht es um das Thema Schlaf. Schlaf ist nämlich ein ganz, ganz bedeutender Bestandteil des Alltags, weil Schlaf nicht nur ungefähr ein Drittel bis ein Viertel unserer Tageszeit, unserer täglich zur Verfügung stehenden Zeit ausmacht, sondern weil er dem Körper wahnsinnig viel gibt. Das sehen wir an so Babys oder Kleinkindern, die ja noch so extrem viel schlafen müssen, weil sie alle Reize verarbeiten müssen. Und im Schlaf passiert nicht nur ein Verarbeiten von Reizen, sondern auch eine Erholung auf physiologischer Ebene. Es sorgt dafür, dass wir, wenn wir erholter sind, anschließend bei sportlichen Tätigkeiten das Verletzungsrisiko sinkt. Wir werden weniger anfällig für Krankheiten. Wir sind psychisch viel in einer viel besseren Laune, wenn wir viel schlafen, wenn wir ausreichend schlafen, und wir können viel, viel besser lernen und aufnehmen. Nicht nur, also das Aufnehmen als solches, Das Lernen fällt besser und im Schlaf findet auch dann nochmal ein Lernen und Abspeichern der Sachen statt. Und die bisherige Forschung, wenn man in die Literatur guckt, sagt eigentlich, dass die Schlafdauer für Sportlerinnen und Sportler immer unzureichend ist. Mehr als 40% aller Sportlerinnen und Sportler sind schlechte Schläfer und gerade das Schwimmen zeichnet sich da ja wirklich aus. Also wir alle kennen das aus, entweder aus Erzählungen von unseren Kindern, weil wir es selber erlebt haben oder hören das immer wieder in Interviews. Schwimmen ist ein trainingsintensiver Sport und es ist überhaupt nicht selten, dass die Schwimmerinnen und Schwimmer morgens um 6 schon am Beckenrand stehen, sich ein bisschen warm gemacht haben und dann für die erste 90-minütige Einheit ins Wasser hüpfen. Einige sogar noch früher, weil das dann mit der Schule nicht mehr so gut geht, weil sie nicht diese Verzahnung von Schule und Training haben. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn es heißt 6 Uhr am Beckenrand stehen, heißt es 5.30 Uhr klingelt der Wecker. Und das ist schon wirklich eine hart frühe Zeit. Erschwerend kommt hinzu, dass das Training gerade in Vereinsgruppen so abends auch wahnsinnig unsexy ist und wenig sozial, geht gerne mal bis 21 Uhr und dann merkt man schon so ein Spannungsfeld, wenn das Training bis 21 Uhr geht. Naja, dann bist du vielleicht um 22 Uhr im Bett, musst um 5.30 Uhr wieder aufstehen und dann sind das schon bloß noch 7,5 Stunden Schlaf, die man hier überhaupt im besten Falle kriegen kann, ohne vielleicht noch irgendwas zu Abend gegessen oder gefrühstückt zu haben oder vielleicht noch mal kurz vor dem Fernseher gesessen zu haben. Aus meiner eigenen Erfahrung war es ja damals, als ich in Hamburg das gemacht habe, sogar so, dass wir mit den Jugendlichen bis Abend kurz vor 22 Uhr Training hatten und am nächsten Morgen für die meisten wieder Schule auf dem Plan stand und dann nachmittags wieder Training. In Mülheim war es dann sogar so, dass wir Mittwoch früh Training gemacht haben von 6 bis 7 Uhr, 7.15 Uhr, also für die Sportler 5.30 Uhr aufstehen. Wir haben morgens die Halle aufgeschlossen und mittwochabends habe ich dann die Halle als letzter wieder abgeschlossen. Also ich habe sie aufgemacht morgens, ich habe sie abends wieder zugemacht, wenn wir um 21.15 Uhr oder wann das war, weiß ich nicht mehr ganz genau, dort finito gemacht haben. Und das Ganze gab es dann am Freitag nochmal mit dem Morgenstraining. Naja, und da kann man sich schon vorstellen, also Mittwoch und Freitag morgens aufstehen, das macht ein sehr, sehr hartes Leben hin zum Wochenende. Und das deckt sich eigentlich auch wieder die anekdotischen Erzählungen mit Forschungserkenntnissen, dass Schwimmerinnen und Schwimmer den kürzesten Schlaf haben und die größte, wie sie haben das hier so schön, Schlaffragmentation genannt. Und deswegen hat man sich diesem Thema mal angenommen und gesagt, okay, wie sieht's denn aus, wenn wir den Sportlerinnen und Sportlern vielleicht mal etwas beibringen, wie man so eine Schlafhygiene hat und wie man einen Schlafrhythmus beibehält. Und das Ganze wurde nun zusammengefasst in dem wundervollen Paper mit dem Titel The Impact of Multi-Session Sleep Hygiene Strategies on Sleep Parameters in Elite Swimmers. Das Ganze ist eine französische Forschergruppe unter anderem um Robin Pla und Patquier und Bosquet sowie Nedelic. Egal, Robin Pla kennt man ja vielleicht und die anderen hat man jetzt einmal kurz in meinem Stottern gehört. Das ist jetzt keine rein französische Erfindung, diese Multisession Sleep Hygiene Strategies. Also am Ende des Tages waren es 3 Fortbildungstermine, die sie gemacht haben, sondern auch der DSV setzt sich in seinen Seminaren für die Sportlerinnen und Sportler aktuell vermehrt auf Bildung zum Thema Schlaf. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ob dieses Reden oder besser gesagt dieses Ausbilden über das Schlafen überhaupt etwas bringt. Sprich, kommt das an bei den Schwimmerinnen und Schwimmern? Nehmen die das mit? Wird denn danach überhaupt irgendwas besser? Und das haben sie sich in diesem Paper angeguckt, haben dafür insgesamt 28 SchwimmerInnen untersucht, 12 Frauen, 16 Männer und aus 3 Trainingszentren und haben hierfür insgesamt 728 Nächte gemonitort, also 26 Nächte pro Athletin, die ihrerseits 20 Stunden Training pro Woche hatten, zweimal täglich von Montag bis Freitag und einmal am Samstag. Und das Ganze haben sie wie folgt gemacht. Es gab insgesamt 3 Fortbildungseinheiten, die jeweils einen Monat auseinander lagen und das Ganze lief von November 2020 bis März 2021. Man hat also im November einmal so eine Schlaf-Baseline aufgenommen, hat dann die 3 Fortbildungseinheiten gemacht und hat dann am Ende nochmal oder zwischendrin immer nochmal reingeguckt, wie denn so der Schlaf aussieht und hat dann am Ende noch auch nochmal nach einer Weile geguckt, wie ist es denn jetzt wirklich? Und dann gab es insgesamt 3 Fortbildungen. In der ersten ging es viel um die Rolle von Schlaf und Erholung, Empfehlungen zur Schlafhäufigkeit. Man hatte die Rolle von kurzen Naps zur Erweiterung der Schlafqualität erörtert und unter anderem auch den negativen Einfluss von Schlafentzug auf kognitive und physiologische Leistung hinreichend erläutert. In der Fortbildung 2 gab es dann Maßnahmen oder ging es konkret um Maßnahmen zur Verbesserung der Schlafhäufigkeit und Qualität, also zum Beispiel so kurze Naps, Schlafverlängerung, Schlafstrategien, Essen und Koffein, die Wichtigkeit eines regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmuses an Werktagen und freien Tagen, zum Beispiel das Vermeiden von Social Jetlag. Und das ist eigentlich mein Lieblingswort aus diesem ganzen Paper, der Social Jetlag. Sprich, wenn du freie Tage hast, dann versuchst du, so viel wie möglich mit deinen außersportlichen Freunden zu machen und nachzuholen und überpowerst dich eigentlich so sehr, dass du nicht in eine Erholung kommst, sondern einen Social Jetlag kriegst. Also dann nochmal einen Tag brauchst eigentlich, um von diesen ganzen sozialen Aktivitäten zu erholen. Und in der Fortbildung 3 wurden dann Konzepte der Schlafregulation nach Bobelli erläutert. Was das ist, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiter nachgeforscht. Und dann gab es noch einen letzten Kursus, in dem jeder Teilnehmer ein Face-to-Face hatte, wo die eigenen Schlafdaten nochmal aufbereitet und dargestellt wurden. Und dann wurden Hinweise gegeben hinsichtlich, wann gehst du eigentlich ins Bett, wann stehst du auf, wann wachst du auf, wie variabel ist deine Aufwachzeit, die sollte ja auch immer gleich sein, zur Gesamtschlafzeit, zur Schlafeffizienz, wie viele Naps hast du gemacht und so weiter und so fort. Also vielen, vielen Punkten bin ich dann nochmal wirklich mit jedem Einzelnen hingesetzt und denen erklärt, okay, so sieht das bei dir aus, das könntest du besser machen. Man hat jeweils 7 Tage und Nächte beobachtet im Anschluss an so einen Kursus, genau, und natürlich vor dem ersten Kurs diese Baseline, die ich gesagt habe. Und jetzt modellieren wir uns mal einen typischen Schwimmer oder eine typische Schwimmerin, wie so der Schlafrhythmus aussieht. Ihr könnt ja mal vergleichen, ob das mit euch übereinstimmt. Der typische Schwimmer geht um 22.42 Uhr ins Bett, schläft nach ungefähr 20 Minuten ein, ist dann in den folgenden Schlafstunden eigentlich etwas über eine Stunde, nämlich eine Stunde und 4 Minuten wach, mehr oder weniger unbewusst, wacht dann um ungefähr 6.50 Uhr auf und schläft insgesamt also 6 Stunden und 41 Minuten. Und jetzt sagt man, okay, du schläfst 6 Stunden 40, bist eine Stunde nochmal wach, also 7 Stunden 40 insgesamt im Bett verbringst du und damit hast du eine Schlafeffizienz von 82%. Da fällt zuallererst mal auf, dass der Schlaf kürzer ist als empfohlen und er ist vor allen Dingen auch schlechter als empfohlen wird. Man sagt, boah, du solltest mindestens 7 Stunden schlafen bei einer Effizienz von 85%. Und das ist etwas, was der Körper sich an den freien Tagen auf jeden Fall wieder zurückholt, indem man eben länger schläft, ausschläft, wie auch immer zeitiger ins Bett geht. 17 von den 28 Probanden sind eher der Morgentyp, das, was man bei Schwimmerinnen und Schwimmern eigentlich erwartet. Ja, wer viel früh aufstehen und trainieren muss, der sollte von seiner Vorliebe her eine Veranlagung dafür haben, eher so den Sonnenaufgang zu mögen als den Sonnenuntergang, die sogenannte Lerche. Bei den restlichen 11 Probanden war es gar kein definierter Typ und niemand von den Schwimmerinnen und Schwimmern war ein Abendtyp, also ein Sonnenuntergangsliebhaber, eine sogenannte Eule. Und es ist tatsächlich bekannt, also das war mir nicht klar, aber sie sagen jetzt hier, es gibt Forschung dazu, die sagt, es gibt eine Beziehung, es gibt eine Korrelation zwischen dem Chronotypen, sprich Lerche oder Eule, und der Sportart. Und da ist schon mehrfach gezeigt worden, dass Eulen einfach keine Schwimmer werden. Wer eher der Abendtyp ist und morgens lieber liegen bleibt, dem steht eine schwere bis vielleicht sogar unmögliche schwimmsportliche Karriere bevor. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das ist letztens mal vorgeworfen worden, das hätte ich sehr allgemein formuliert, manche Sachen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber wenn ihr ein Plakat machen wollt, dann schreibt dort drauf, Eulen werden keine Schwimmer. Es bietet sich an, Morgentyp zu sein. Nun ja, und dann haben sie hier 2 Gruppen gebildet insgesamt. Und zwar nicht Eule und Lerche, weil das war, gab's ja gar keinen Unterschied so wirklich, sondern sie haben den ESS-Score genommen, der die Sportler in 2 Gruppen klassifiziert hat. Zum einen gab es die somnolente Gruppe mit einer erhöhten Schläfrigkeit tagsüber, 15 Sportlerinnen und Sportler, non-somnolente Gruppe, die keine erhöhte Schläfrigkeit tagsüber hatte, das waren 13 Sportlerinnen und Sportler. Und auch wieder ein kleiner Funfact, kleines Vorurteil, Schwimmerinnen und Schwimmer gelten gemeinhin als schläfrig aufgrund ihres Trainingsrhythmus, haben wir schon gerade drüber gesprochen. Und beide Gruppen unterscheiden sich tatsächlich, nämlich die Nichtschläfrigen gegenüber der Schläfrigen. Die Nichtschläfrigen gehen um 22.20 Uhr ins Bett, die Schläfrigen um 22.50 Uhr. Dementsprechend schlafen die Schläfrigen auch weniger, nämlich nur 7 Stunden 50. Die Nichtschläfrigen schlafen 8 Stunden 20. Und das sind 30 Minuten Differenz, die vermutlich einzig daher kommen, dass sie zeitiger ins Bett gehen. Also es war die Zeit im Bett 7 Stunden 50 und 8 Stunden 25. Denn die Schlafenszeit als solche beträgt 7 Stunden bei den Nichtschläfrigen und 6 Stunden 20 nur bei den Schläfrigen. Dafür sind die Schläfrigen deutlich besser im Nappen. Die machen nämlich fast 3 Naps pro Woche, die Nichtschläfrigen nur 0,8. Ja, und die Schlafqualität bei der schläfrigen Gruppe ist auch schlechter. Das macht ja irgendwie auch Sinn. Und jetzt geht man hin und nimmt diese Sportler, packt die alle in den Seminarraum und erzählt denen etwas über Schlaf. Und dann hören die dazu und schlafen hoffentlich nicht ein, haha. Jetzt hören die da hoffentlich zu und übertragen das in ihren Alltag, weil man lernt natürlich, ey, Schlaf ist gut, man lernt mehr, bla 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 bla. Funktioniert das denn auch? Funktioniert das, dass ich denen einfach was erzähle und dann schlafen sie besser? Merkt man dann, dass nach diesen insgesamt 3 Kursen und diesen vielen Monaten aus der schläfrigen Gruppe eine weniger schläfrige Gruppe geworden ist. Denn sie gehen auf einmal zeitiger ins Bett. Statt 22.50 Uhr ist es dann 22.30 Uhr. Sie wachen später auf. 6.50 Uhr statt 6.40 Uhr macht in der Summe 11 Minuten mehr Schlaf. Sie verbringen mehr Zeit im Bett, 7 Stunden 56 waren es vorher, 8 Stunden 10 danach, also eine Viertelstunde länger. Sie haben Wachphasen. Nach dem Einschlafen war vorher eine Stunde 10, ist jetzt eine Stunde 19. Sie machen weniger Naps pro Woche. Von 3 sinkt die Zahl auf 1,7. Und der ESS-Score, der die Sportler und Sportlerinnen ja früher nach Schläfrigkeit eingeteilt hat, sinkt auf einmal von 14 auf 11,4. In dieser Gruppe kann man also sagen, dass die ganze Gruppe deutlich weniger schläfrig geworden ist. Ab einem Score von unter 11 gilt man nämlich als nicht mehr schläfrig. Und mit 11,4 lag die Gruppe damit nur noch knapp drüber. Also wir können sagen, ey, diese Fortbildung hat denen echt geholfen. Die schlafen, die machen das danach besser. Und das ist so ein bisschen Captain Obvious, aber wir haben es mal nachgewiesen. Wenn man den Menschen erzählt, wie es besser geht, wie es richtig geht und die haben eine gewisse Motivation dahinter, dann funktioniert das auch. Dann setzen die das um und werden hier in unserem Falle bessere Schläfer und damit mit Sicherheit auch bessere Sportler. Spannenderweise gab es diesen Einfluss der Seminare und Ausbildung fast nur in der schläfrigen Gruppe. Die, die von vornherein eigentlich schon weniger Probleme hatten und nicht schläfrig waren, bei denen hat sich fast nichts getan. Bis auf eine Sache. Und in einer Sache haben beide Gruppen gleich viel gelernt und das war die Varianz der Aufwachzeit. Sprich, wann stelle ich mir den Wecker oder wann wache ich auf, wann werde ich munter? Die ist nämlich in beiden Gruppen, also bei allen 28 Sportlerinnen und Sportlern, zurückgegangen. Was heißt das? Was steckt da drin? Sie haben gelernt, wie wichtig es ist, einen stabilen Schlaf-Wach-Rhythmus zu haben. Also nicht heute bis 8, morgen nur noch bis 6 und dann bis 7.12 Uhr und dann bis 6.59 Uhr zu schlafen, sondern die Zeit möglichst immer gleich zu lassen. Das ist bei beiden besser geworden. Naja, und dann lernen wir jetzt schon erstmal, ey, okay, den Schwimmerinnen und Schwimmern hier was zu erzählen, was ihnen leistungstechnisch hilft, sorgt auch dafür, dass sie diese Tipps umsetzen. Des Weiteren lernen wir, dass Naps, also dieses kurze Schlafen zwischendrin, eine vielversprechende Strategie zu sein scheinen, um fehlenden Nachtschlaf auszugleichen. Und jetzt sagen die Forschenden einen sehr, sehr witzigen Satz, denn vor allen Dingen Naps von 90 Minuten und länger sind effektiv. Ich habe noch nie einen Nap gemacht, der länger als 90 Minuten war. Wenn, dann war das tatsächlich schon eher so der Übergang in den Nachtschlaf. Und nett zu wissen ist außerdem, dass wenn das Frühtraining später beginnt und die Sportler zeitiger ins Bett geschickt werden können, also ein spätes Frühtraining und ein zeitiges Spättraining, was eigentlich auch ein schöner Satz, den man klippen könnte, also ein späteres Frühtraining und ein früheres Spättraining, sorgt dafür, dass die Sportlerinnen und Sportler einfach besser werden, fitter werden, ja, sich besser erholen und so. Summa summarum, in dieser Forschung Aufmerksamkeit wecken hilft und damit haben wir auch das letzte Wortspiel zum Thema Schlaf gebracht. Letzte Worte ist auch der Punkt, mit dem wir die Episode zum Ende bringen. Wir werfen den Blick voraus auf die kommenden Wettkämpfe am Wochenende. Über Stockholm haben wir schon gesprochen, aber außerdem geht es bei den Landesmeisterschaften Niedersachsen in Hannover schnell zur Sache. In Hamburg findet der Nordtest statt und in München gibt es einen Quali-Wettkampf über die 5 Kilometer. Außerdem haben wir in dieser Folge gelernt, Schwimmer sollten schlafen und es liegen sportlich spannende Wochen vor uns. Schaltet all die Livestreams ein, die es gibt. Kommentiert unter diesen Livestreams oder unter dieser Folge. Cheert für eure Lieblinge, feuert sie an, fiebert mit und erzählt allen, wer welche Erfolge erreicht hat. Es war mir eine Freude, euch in dieser Woche wieder zu unterhalten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao!